Die vier Reiter der Apokalypse. Wer sind sie? Sind sie schon losgeritten? Oder wann reiten sie los? Was steht geschrieben über die Zeit, in der wir leben? Wenn wir das Buch der Offenbarung studieren, bemerken wir, dass der Schreiber Johannes dies alles geschrieben hat, als er bereits ein alter Mann war. Er war auf der Insel Patmos in Verbannung und hier begegnet ihm Christus. Dieser versichert ihm, ich bin der eine. Johannes sieht, wie Jesus zwischen sieben Leuchtern umhergeht. Die sieben Leuchter, so sagt uns die Bibel, sind die sieben Gemeinden. Wissenschaftler glauben heute, dass es ein Symbol ist für die Kirche von der Zeit Jesu bis heute. Die Tatsache, dass Jesus mitten zwischen diesen Leuchtern umhergeht, zeigt uns, dass Jesus bei uns ist, egal wie schwierig unser Leben ist. Vielleicht bist du wie Johannes, symbolisch gesprochen, auf einer einsamen Insel, oder was du auch zu erleiden oder zu ertragen hast in deinem Leben, darfst du wissen, Jesus ist bei uns. Jesus stellt sich selbst als der eine vor, der tot war, der lebt und in Ewigkeit weiterleben wird. Jesus ist das Symbol und das Vorbild dafür, dass die Gemeinde Jesu Christi am Ende siegreich sein wird. Die Hölle hat ihr Schlimmstes getan, um Jesus zu Fall zu bringen. Aber sie hat es nicht geschafft. Du darfst auch wissen, Jesus ist immer da. Johannes sieht in Offenbarung 1, Johannes sieht ihn in der Offenbarung 1. Er sieht ihn wieder in Kapitel 4 und 5. Johannes wird in den Thronsaal des Himmels geführt und sieht Jesus, das Lamm, das erwürgt ist, der sein Leben gab für die Sünden der Welt. Und am Ende des Kapitels haben wir herausgefunden, dass das Lamm würdig ist, das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen und hineinzuschauen. Weil er würdig ist, das Buch und seine Siegel zu öffnen, hätte Jesus sein Leben für unsere Sünden nicht gegeben, er wäre nicht würdig, das Buch zu öffnen, und es hätte keinen Sinn, weitere Prophezeiungen zu machen. Denn die gesamte Menschheit wäre für immer verloren. Er öffnet die Siegel und Gott zeigt uns die Zukunft. Wir erinnern uns daran, dass der Engel des Öfteren zu Johannes sagte, versiegle dieses Buch nicht, denn die Zeit des Endes ist nahe. Die Botschaft der Offenbarung ist eine, die bereits in der Zeit des Johannes begann. So offenbart sich dieses Buch Schritt für Schritt von den ersten Gemeinden Jesu in den Tagen der Apostel bis hin zu dem Tag, auf den wir alle warten, an dem Jesus wiederkommt. Dies ist ein Muster, das wir in der Prophetie immer und immer wieder sehen. Und heute möchte ich mit groben Zügen ein Bild malen, welches aufzeigen soll, was in Kapitel 6 passiert, als Gott anfing, die Siegel aufzutun. Eine Stimme sagte zu Johannes, komm und siehe. Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah das Lamm, das erste von sieben Siegeln auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Das heißt es immer wieder in Kapitel 6. Das ist der Beweis dafür, dass Gott uns nicht im Dunkeln lassen will. Er versteckt nichts vor uns. Er sagt, komm und siehe. in Vers 2. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Dazu einige Fragen. Warum ist dieses Pferd weiß? Warum ist sein Reiter ausgezogen, siegreich zu siegen? Und warum ist er am Siegen? Lasst uns dies ein wenig genauer ansehen. Die Farbe weiß ist ein Symbol in der Bibel. Die Farbe weiß wird im Buch der Offenbarung immer und immer wieder gebraucht. Im ersten Kapitel, als Johannes Jesus zum ersten Mal sieht, sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie reine Wolle. Im zweiten Kapitel heißt es, dass die Erlösten einen weißen Stein erhalten werden. Im dritten Kapitel erhalten die Erlösten ein weißes Kleid. Im vierten Kapitel tragen die Ältesten weiße Kleider. Im sechsten Kapitel die Märtyrer erhalten weiße Roben. Im siebten Kapitel ist die Rede von der unzählbaren Schar. Ganz in was gekleidet? Ganz in weiß. In Kapitel 14 schließlich sitzt Jesus auf einer weißen Wolke. Immer und immer wieder die Farbe weiß. Im 19. Kapitel reitet Jesus auf einem weißen Pferd. Kapitel 20, Gott sitzt auf einem weißen Thron. Eben immer wieder die Farbe weiß. Was also bedeutet die Farbe weiß? Wir müssen nicht darüber spekulieren, was es mit der Farbe weiß auf sich hat, weil die Bibel dieses Symbol immer wieder braucht. Und wir wissen, die Bibel erklärt sich selbst. Und das tut sie in Jesaja. Jesaja 1, Vers 18. So kommt denn, und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Weiß in der Bibel ist immer ein Symbol für Reinheit. Deshalb ist es auch so bis auf den heutigen Tag, dass die Braut an ihrem Hochzeitstag weiß bevorzugt. Sie ist rein, die Gemeinde ist wie eine Braut. Sie ist weiß gekleidet, sie ist rein, weil Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Deshalb ist weiß in der Bibel immer ein Symbol für Reinheit. Deshalb ist das erste Pferd in der Offenbarung ein weißes Pferd. Dies ist auch ein Symbol für die urchristliche Gemeinde. Sie war Feuer und Flamme für das Evangelium. Sie hatte die erste Liebe noch. Sie wussten noch aus erster Hand, was ihr Auftrag war, ohne den geringsten Zweifel. Die Lehre war unverfälscht und rein. Es gab keine Missverständnisse. Viele der Gläubigen zu dieser Zeit hatten die Botschaft Jesu von den Aposteln selbst gehört. Einige hatten sogar Jesus Christus persönlich gesehen und gehört. Die Bibel sagt uns, dass mehr als 500 Menschen den auferstandenen Christus persönlich gesehen haben. Dies war die urchristliche Gemeinde. Sie wusste, was Jesus ihnen zu tun aufgetragen hatte. Sie sollten in die ganze Welt gehen und das Evangelium zu verkündigen. Jesu Worte an seine Jünger lautete in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Sie wussten um ihre Aufgabe, das Evangelium Jesu Christi der ganzen Welt zu verkünden. Und sie waren sehr erfolgreich mit ihrer Verkündigung in nur der Zeit eines Lebens. Dass der Apostel Paulus sagen konnte, das Evangelium, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Die urchristliche Gemeinde hat es in nur einer Lebenszeit geschafft, die ganze damals bekannte Welt mit dem Evangelium Jesu Christi bekannt zu machen. Und sie taten dies ohne Telefon, ohne Faxmaschinen, ohne Fernsehen, ohne Internet. Sie hatten keine modernen Hilfsmittel. Sie taten dies zu Fuß und in einer Lebenszeit. Aber es ging nicht lange gut. Da gab es Probleme. Die urchristliche Gemeinde war so erfolgreich, dass die Menschen aufschrien, die Christen sind in der Stadt. Sie waren so erfolgreich. Diejenigen, die die ganze Welt umgedreht haben, schrien sie, sind heute bei uns. Der natürliche Mensch will die Gaben Gottes nicht. Der natürliche Mensch will die Tatsache, dass er Erlösung braucht, um in das himmlische Königreich zu gelangen, nicht wahrhaben. Er glaubt, dass er sich den Weg dorthin erarbeiten kann. Es passt ihm nicht, dass ihm gesagt wird, du musst deine Sünden bekennen und bereuen, sie vor Gott bringen und um Vergebung bitten. Das ist der einzige Weg, wie du ins himmlische Königreich kommen kannst. Feindseligkeit machte sich breit in der urchristlichen Gemeinde. Das weiße Pferd verlässt die Szene. Somit erscheint ein weiteres Pferd. In Offenbarung 6, ab Vers 3. Und als er das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm, und es kam heraus ein zweites Pferd. Das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Weiß war die Farbe der Reinheit. So ist es auch bis auf den heutigen Tag. Wofür steht die Farbe Rot in traditioneller Hinsicht? Was denkt ihr? Rot kann ein Symbol für Sünde sein, wenn wir die Bibel anschauen. Es ist aber auch ein Symbol für Blutvergießen und Krieg. Es gibt viele Länder, die Rot auf ihrer Fahne haben, um zu symbolisieren, wie viel Blut vergossen wurde, um diesen Staat zu gründen. Das nächste Pferd, das in der Vision des Johannes daherkommt, ist also ein rotes Pferd. Rot ist die Farbe von Blutvergießen und Tod, Krieg. Die Prophetie sagt uns, dass der Friede von der Erde genommen wird. Genau das ist geschehen. Die urchristliche Gemeinde war so erfolgreich mit der Verkündigung des Evangeliums, dass es dem Teufel gar nicht passte. Der sagte wahrscheinlich zu sich, das Kreuz hat mich zu einem Mörder und Lügner gestempelt. Die gute Nachricht von der Auferstehung Jesu geht um die ganze Welt. Was soll ich nur tun? Wie kann ich es aufhalten? Er versuchte, die urchristliche Gemeinde aufzuhalten mit massiver Verfolgung und Blutvergießen. Er wollte die gesamte Gemeinde auslöschen. Ganz zu Beginn brauchte er das heidnische Rom, um sein Ziel zu erreichen. Das römische Imperium lehnte das Christentum ab. Sie sagten, dass die Christen eine Bedrohung für den römischen Staat seien. Die Frage ist, warum lehnte das römische Imperium das Christentum ab? Einige von euch haben vielleicht römische Geschichte studiert oder darüber gelesen oder Vorträge gehört. Viele wissen, was im römischen Imperium passierte. Viele wurden in den Arenen von Löwen aufgefressen. Das römische Imperium hasste die Christen. Es wurde mit allen erdenklichen Mitteln versucht, das Christentum auszulöschen. Wir wissen so viel über die Verfolgung jener Zeit, weil es Menschen gab, die darüber berichteten. Es gab einen alten Mann, er hieß Polycarp. Er lebte um 100 nach Christus. Er war ein Leiter der urchristlichen Gemeinde. Interessant an Polycarp ist, er hat den Apostel Johannes persönlich gekannt. Er war ein Jünger des Johannes. Das römische Imperium fasste ihn und wollte ihn wegen seines christlichen Glaubens auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Er weigerte sich, seinen Glauben aufzugeben. Er sagte, ich verliere lieber die ganze Welt, als Jesus zu verlieren. Er war 80 Jahre alt, als er auf den Scheiterhaufen gebunden wurde. Ein römischer Soldat, man kann es fast nicht glauben, konnte dies nicht mit ansehen, so berichtete die Geschichte weiter. Er flehte mit Polycarp, doch seinen Glauben aufzugeben und den Rest seines Lebens in Frieden und Ruhe zu genießen. Die Geschichte erzählt uns, was Polycarp antwortete. 86 Jahre diene ich ihm, und er hat mir kein Unrecht getan. Wie kann ich da eine solche Blasphemie an meinem König begehen, der mich gerettet hat? Er wusste, dass es sich nicht lohnt, der Welt anzuhangen. Erst recht nicht, da er wusste, da ein neues und ewiges Königreich kommen wird. So gab er sein Leben unter dem roten Pferd, dem heidnischen römischen Imperium. Es wurde sehr schlimm für die Christen, aber sie schafften es nicht, den christlichen Glauben auszurotten. Tertullian, ein urchristlicher Kirchenvater, beschrieb, wie es war, in dieser Zeit als Christ zu leben. Er schrieb, desto härter versucht wird, den christlichen Glauben auszulöschen, desto schneller wächst er. Er schrieb wortwörtlich, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Je mehr sie umbringen, je mehr von ihnen gibt es. Es ist, wie wenn man Terpentin ins Feuer wirft. Wenn du einen umbringst, stehen an seiner Stelle 20 auf. Eine Frage, warum hasste das römische Imperium die Christen? Warum? Sie haben alle Religionen, haben sie in der ganzen damals bekannten Welt, die sie besetzt hielten, haben sie ihnen die Religion gelassen. Sie haben ihre Religion geduldet. Alle. Man konnte anbeten, wen oder was man wollte. Alles wurde geduldet. Aber der christliche Glaube wurde verboten. Warum? Warum den Glauben an Jesus Christus verbieten, wenn alles andere erlaubt ist? Nun, es ist so. Solange du den Kaiser als einen Gott verehrst, kannst du glauben, was du willst. Aber die Christen verweigerten dies. Christen haben nur den einen wahren Gott und sie weigerten sich, den Kaiser als Gott zu verherrlichen. So kam es, dass sie als eine Bedrohung des römischen Imperiums angesehen wurden. Das ist aber noch nicht alles. Die Christen von Rom, also die in Rom selbst lebten, weigerten sich, in die Spitäler zu gehen, da dort verschiedene heidnische Rituale stattfanden. Sie weigerten sich auch, ihre Kinder in die öffentlichen Schulen gehen zu lassen, weil dort heidnische Lehren verbreitet wurden. Und christliche Eltern wollten das nicht. Sie waren nicht einverstanden mit dem Unterhaltungsprogramm zu jener Zeit, denn es war ein sehr gewalttätiges. Es wurden immer wieder Verurteilte in die Arenen gesandt, um bis zum Tode zu kämpfen. Sie wollten nicht teilhaben an dieser Unmoral und an der Gewalt, die hier zur Schau gestellt wurde. So stachen sie heraus wie ein Wunderfinger. Dazu kamen die Gerüchte, dass sie bei ihren Gottesdiensten das Fleisch von jemandem aßen und sein Blut tranken. So entstand das Gerücht, dass sie Kannibalen seien. Und schon betritt ein weiteres Pferd das Szenario. In Offenbarung 6, Vers 5 steht, Und als er das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in einer Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Eine Frage. Der Reiter hat eine Waage in der Hand, um Weizen und Gerste zu wiegen. Was macht man aus Weizen und Gerste? Walliser Brot. Man macht Brot daraus. Interessant ist das, dass er weder Wein noch Öl misst. Er misst das Brot. Wer ist das Brot des Lebens? Christus. Christus ist das Brot des Lebens. Dies ist ein Hinweis. Jetzt ist jemand da, der dieses Brot misst oder den Weizen misst. Das ist ein Hinweis auf eine Hungersnot. Im Alten Testament steht, dass wenn eine Hungersnot herrschte, wurde der Weizen gewogen. Und jetzt passiert etwas im römischen Imperium oder genauer gesagt in der kaiserlichen Familie. So um das Jahr 312 war Kaiser Konstantin unterwegs zu einer Schlacht. Er behauptete, eine Vision gehabt zu haben. Er soll ein Kreuz vor der Sonne gesehen haben. Dies beeindruckte ihn so sehr, denn er war zeitlebens ein Sonnenanbeter. Er sagte, dass er eine Stimme gehört habe, die zu ihm gesagt habe, in hoc signo vinces, zu Deutsch, in diesem Zeichen wirst du siegen. So kam es, dass er sich zum Christentum bekehrte. Es ist nicht ganz klar, mit wie viel Herz er es wirklich tat, denn er ließ sich erst ganz kurz vor seinem Tod taufen. Es macht so den Anschein, als habe er seine Bekehrung bis zum letzten möglichen Moment hinausgeschoben und habe es nur getan für alle Fälle. Tatsache aber ist, dass er zum Christentum konvertierte. Es war ein monumentales Ereignis, denn er ließ das ganze römische Imperium gleich mitkonvertieren. Er offerierte jedem, der zum Christentum offerierte, Geld und Kleider. Er ließ seine gesamte Armee durch den Tiber marschieren und sagte ihnen, nun seid ihr alle getaufte Christen. Eine Frage, was bekommst du, wenn du 1 Million Soldaten durch den Tiber marschieren lässt? Was bekommst du dann? Nasse Soldaten. Mehr bekommst du nicht, denn du kannst diese Entscheidung nicht für jemand anderen machen. Und diese Soldaten wollten keine Christen sein. Du kannst dich nicht auf deine Religion verlassen. Du kannst dich nicht auf die Religion deiner Eltern verlassen oder deines Urgroßvaters. Du musst eine persönliche Beziehung zu Christus haben. Und das ist das, was Kaiser Konstantin nicht verstanden hat. Nun, auch seine Soldaten glaubten nicht daran. Sie wollten weiterhin ihren heidnischen Götzen dienen. Denn sie waren Heiden. Kaiser Konstantin hatte nun plötzlich ein Problem. Was hat er getan? Er hat allen Göttern, und wir wissen, die hatten sehr viele Götter, hat er einfach christliche Namen gegeben. Dann war es in Ordnung. Können sie weiter anbeten. Sie haben christliche Namen. Damit konnte jeder ein Christ sein und trotzdem Heide bleiben. Dies löste wiederum ein großes Problem aus. Es wurde sehr populär, ein Christ zu sein. Da der Imperator ein Christ war, so wollte plötzlich jeder ein Christ sein, wegen des Geldes oder wegen dem Prestige. Nun gab es eine gemischte Kirche. Da gab es diejenigen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgten, an ihn glaubten. Und es gab die anderen, die es nur waren, weil es gerade opportun war. Dies war eine gemischte Kirche. Dies ist nun, was passierte. Die Kirche hörte auf, die Welt zu verändern, und die Welt fing an, die Kirche zu verändern. Etwas veränderte sich. Nun haben wir keine Heiden mehr, die die Christen verfolgen, sondern Christen, die unterschiedliche Ansichten hatten, fingen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das war der Anfang der gegenseitigen Verfolgung in der christlichen Kirche. Dann passierte etwas Schreckliches. Die Kirche machte immer mehr Kompromisse. Und so kam es, dass sie käuflich wurde. Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Die Bibel sagt uns, dass der Reiter des schwarzen Pferdes etwas zu verkaufen hat. Was ist das? Durch die ganze Zeit des Mittelalters war die Religion käuflich. Die Bibel aber sagt uns, dass sie frei ist. Sie kostet nichts, da Jesus den Preis dafür schon bezahlt hat. Aber im finsteren Mittelalter war sie käuflich. Es ist zum Teil auch heute noch so. Aber das Brot des Lebens ist kostenlos. Du kannst es nicht kaufen. Das Opfer Jesu am Tod, am Kreuz, kann nicht gekauft werden. Es ist ein Geschenk. Im Laufe der Zeit wurde Christlichkeit zum Big Business, zum großen Geschäft. Aber es gibt in Vers 7 noch ein viertes Pferd. Und als das vierte Siegel, auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Wenn du dachtest, dass Schwarz schlimm ist, dann überleg mal, was fahl ist. Fahl ist viel schlimmer. Ich kann es euch beweisen. Ich habe, als ich aus der Schule kam, einige Zeit bei meinem Vater in der Maschinenbauschlosserei gearbeitet. Dort habe ich mir eines Tages einen Finger eingeklemmt. In kürzester Zeit war mein Fingernagel schwarz. Es hat höllisch wehgetan. Mein Vater sagte, hole doch schnell einen Bohrer im Magazin und bohre ein kleines Loch in den Nagel, dann kann das Blut raus und die Schmerzen werden vergehen. Ich habe gesagt, das tut doch weh. Nein, nachher ist weniger Schmerzen, oder? Ich glaube fast, ich habe es getan. Ich habe den kleinsten Bohrer geholt, der in den Bohrer ging und habe angefangen. Ich weiß nicht, ob ich durchgekommen bin. Es hat auf alle Fälle höllisch weh getan. Und es hat auch noch lang nachher weh getan. Tagelang. Schwarz ist schlecht. Schwarz tut weh. Aber es lebt noch. Es ist noch am Leben. Wenn der Finger fahl ist, was ist dann mit dem Finger? Er ist tot. Fahl ist schlecht, sehr schlecht. Nun geht die Geschichte weiter in eine Periode, in der die Kirche fahl, tot war, tot ist. Sie ist nicht mehr schwarz, sondern fahl, die Farbe des Todes. Es ist das Resultat jahrhundertelanger Kompromisse. Die Kirche ist tot, bis auf ein paar wenige Getreue. Sie halten die Gebote Gottes und das Evangelium an Jesus Christus. Wir haben eine Kirche, die keine Botschaft hat. Eine Kirche, die seine Mission vergessen hat. Eine Kirche, die keine Leidenschaft mehr hat. Sie ist eine Kirche geworden, die vergessen hat, um was es eigentlich geht. Sie ist eine tote Kirche. Sie hat im Mittelalter das ganze Volk im Dunkeln gelassen. Es gab nur einige kleine Gruppen von Menschen wie die Waldenser, die sich zurückgezogen hatten, um das Wort Gottes am Leben zu erhalten. Sie kopierten von Hand Teile der Bibel, nähten diese in ihre Kleider ein und verbreiteten so das Evangelium in ganz Europa. Viele von ihnen wurden verfolgt und getötet. Aber es gab immer wieder Menschen, die Gott treu waren. Sie haben nie aufgehört, für Jesus zu leuchten. Dinge wurden sehr schlecht, die Welt wurde zunehmend dunkel, die Verfolgung nahm zu. So kommen wir zum fünften Siegel, denn die vier Reiter sind ja die ersten vier Siegel von insgesamt sieben. In Offenbarung 6, ab Vers 9. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die die Menschheit immer wieder stellt. Wir kennen alle diese dunklen Tage, an denen wir uns fragen, ob Gott überhaupt da ist. Und wisst ihr was? Ich schöpfe große Hoffnung aus der Tatsache, dass auch Jesus selbst durch das dunkle Tal gegangen ist. Er kannte es auch, wie das ist. Als er im Kreuz hing und rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hatte ihn nicht verlassen, Gott war da. Ich weiß, es gibt Situationen im Leben, da ist es schwer zu glauben, dass Gott da ist. Aber er ist immer bei uns. Die Bibel sagt uns in Psalm 56, Vers 9, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Die Bibel sagt uns, Gott weiß alles. Er hält alles in seinen Büchern fest. Doch Jesus Christus wird eines Tages ins himmlische Königreich einziehen, wo es keine Tränen mehr geben wird, keine Schmerzen und kein Tod. Aber nun gehen wir zum sechsten Siegel, ab Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Diese Ereignisse sind sehr, sehr wichtig. Wir bewegen uns in der Geschichte der Erde durch das dunkle Mittelalter, welches im 17. Jahrhundert endete, und halten Ausschau nach ein paar wichtigen Ereignissen. Ein Erdbeben, die Sonne, die sich verfinstert, der Mond, der zu Blut wurde, und die Sterne, die vom Himmel fallen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr wisst es. Es hat genau in dieser Reihenfolge stattgefunden. Ein großes Erdbeben, die Sonne, die sich verdunkelt und der Mond, der wie Blut wurde und die Sterne, die vom Himmel fallen. Wie gesagt, wir bewegen uns in der Geschichte am Ende im 17. Jahrhundert, das ausgehende 17. Jahrhundert. Deshalb sollten wir Ausschau halten nach einem großen Erdbeben. Und so ist es auch. Am 1. November 1755 das Erdbeben von Lissabon, das größte Erdbeben in der Geschichte der Erde. Als das Erdbeben 1755 stattfand, wurden sogar Städte in Nordafrika erschüttert. Es wurde in Straßburg verspürt, welches 1700 Kilometer weit weg liegt. In Skandinavien wurden Flüsse und Seen erschüttert. Sogar in Kanada wurden die Auswirkungen dieses Erdbebens bemerkt. Ein Historiker schreibt darüber, dass das Meer sich zurückzog und der Hafen ohne Wasser war für 10 Minuten. Danach brauste das Meer wieder und überschwemmte große Teile der Stadt Buena Vista in Neufundland. Das war ein sehr großes Erdbeben. Und es fand genau dann statt, als wir es erwarten konnten, dass es stattfindet. Genauso wie es vorausgesagt wurde. Doch lasst uns weitergehen. Welches ist das nächste Ereignis, das stattfinden sollte? Die Verfinsterung der Sonne. Genau das geschah, am 19. Mai 1780, bekannt als der dunkle Tag. Es wurde mitten am Tag dunkel und bis heute, und das finde ich ganz toll, kann es kein Wissenschaftler kann sagen, warum. Sie wissen es einfach nicht. Es gibt keine Beweise. Es wurde mitten am Tag dunkel und im Staat Connecticut gibt es sogar schriftliche Aufzeichnungen von diesem Tag. Ein Historiker schrieb, der Himmel war wolkenverhangen und schwarz. Vögel hörten auf zu singen und die Hähne krähten. Das Vieh suchte den Stall auf und Fledermäuse flogen ihre Runden. Die Menschen hörten auf zu arbeiten, Männer beteten und Frauen weinten. Alle spitzten die Ohren, um den schmetternden Schall der Posaune zu hören. Zur selben Zeit saßen die Gesetzgeber leichenblass und zitternd im Abgeordnetenhaus von Connecticut. Dies ist der große Tag des Herrn. Lasst uns die Sitzung schließen. Alle sahen hin zu Abraham Davenport. Der erhob sich langsam und mit ruhiger Stimme sagte er, es ist gut möglich, dass dies der Tag ist, an dem die Welt gerichtet wird. Sei es so oder nicht, ich kenne nur meine Pflicht und Gottes Gebot zu arbeiten, bis er wiederkommt. So werde ich da bleiben, wo ich hingestellt wurde. Ich wünsche mir nur das eine, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Niemand wird mich davon abhalten, meine Pflicht zu tun. Ich bin bereit, wenn der Herr der Ernte ruft. Deshalb sage ich in aller Ehrfurcht, lass Gott sein Werk vollbringen, aber wir wollen das Unsere, wir tun das Unsere. Bringt Kerzen herein. Niemand kann es erklären, aber die Bibel hat es vorausgesagt und es passierte genau zu der Zeit, wie es vorausgesagt wurde. Aber was ist jetzt mit dem Mond, der blutrot wurde? Ein New Yorker schrieb, es war ein Journalist, er schrieb, dass am Tag nach dem schwarzen Tag der Mond sich blutrot färbte. Genau wie es vorausgesagt wurde. Drei große Ereignisse. Ein großes Erdbeben, die Sonne verdunkelt sich und der Mond wird blutrot und die Sterne fallen vom Himmel. Ist das alles geschehen? Absolut. Am 13. November 1833 fielen die Sterne vom Himmel. 250.000 pro Stunde wurden beobachtet. Sie erhellten den Nachthimmel so sehr, dass es taghell war. Die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts hatten wieder damit begonnen, die Prophezeiungen in der Bibel zu lesen. All das, was sie gelesen hatten, geschah plötzlich vor ihren Augen. Es gab riesige Bekehrungswellen. Warum sind diese Ereignisse von solcher Wichtigkeit? Es gibt drei Gründe. Erstens, die Größe des Ganzen. Es wurde auf der ganzen Welt gesehen. Zweitens, der Standort. Es passierte genau an dem Ort, an dem es Menschen gab, die begonnen hatten, die biblischen Prophetien zu studieren. Diese Ereignisse wären verloren gewesen an jedem anderen Ort der Welt. Und drittens, der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war genauso, wie ihn die Bibel vorausgesagt hatte. Menschen hatten es vorausgesagt, dass es passieren würde, denn sie hatten die Prophezeiungen studiert. Nun kommen wir zum siebten und letzten Siegel. Offenbarung 6, Vers 14. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Weißt du, Niemand muss das sagen. Niemand muss das sagen, wenn Jesus wiederkommt, es sei denn, du hast es selbst so gewählt. Es geht weiter in Offenbarung 8, Vers 1. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Das ist interessant. Warum haben wir im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi eine Stille im Himmel? Gibt es dann im Himmel keine Engel, die singen? Gibt es da nicht Wesen, die Krach machen? Natürlich, außer eben einmal. Nämlich dann, wenn sie mit Jesus zusammen wiederkommen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Sieben Siegel. Sechs davon sind schon geöffnet, nur noch eines übrig. Wenn du Offenbarung 6 liest, dann wirst du sehen, dass wir uns genau zwischen den Versen 13 und 14 befinden. Das Einzige, was noch übrig ist in dieser Prophetie, ist die Wiederkunft Christi. Warum wurde uns die Prophetie gegeben? Weil Gott uns etwas sagen will. Seid ihr auch schon in starkem Schneetreiben unterwegs gewesen in der Nacht? Ich lebte vor einigen Jahren in Riggisberg. Dort gibt es eine kleine Straße über die Bütschelek. Vielleicht kennt es jemand. Die Bütschelek liegt auf 1100 Metern über Meer. Das war mein Arbeitsweg. Im Winter wehte dort oft ein starker Wind. Es kam öfters zu Schneeverwehungen und Schneetreiben. Kein Licht weit und breit, nur eine schmale Straße, wo sich kaum zwei Autos kreuzen können. Auf der einen Seite der Straße geht es zum Teil mehrere hundert Meter gerade hinunter. Ich war spät abends im Auto unterwegs nach Hause. Ich sehe buchstäblich keine zwei Meter weit. Ich halte das Steuer fest in meinen Händen mit nur einem Ziel: unversehrt nach Hause kommen. Es ist dunkel und das Schneetreiben so stark. Ich hatte wirklich Angst, dass ich es nicht schaffe. Doch endlich in der Ferne ein Licht. Endlich ein paar Straßenlampen. Dann das Außenlicht meines Hauses. Ich hatte es geschafft. Gott will, dass wir es auch nach Hause schaffen. Deshalb hat er Wegweiser und Pfosten aufgestellt, damit wir den Weg finden. Er will, dass wir das Licht in der Ferne sehen und wissen dürfen, dass wir schon fast zu Hause sind. Jesus kommt sehr, sehr bald. Ich hoffe, dass wir alle ihn als unseren Freund wiedererkennen. Amen. Vater im Himmel, wir sind überglücklich zu wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Alle Zeichen, die du vorausgesagt hast, sind geschehen, genauso wie du es uns vorausgesagt hast. Du hast uns Wegweiser und Pfosten aufgestellt, damit wir den Weg finden können. Wir wollen dir heute sagen, dass wir bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich bete dafür, dass niemand, der heute meine Stimme gehört, möge verloren gehen. Aber dafür, dass wenn Jesus wiederkommt, wir alle ihn als unseren Freund dürfen erkennen. Wir möchten dir heute unsere Herzen geben und wir möchten dir danken für alles, was du für uns da hast, Herr. Im Namen Jesu. Amen.